Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt, spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Today, January 14, 1952. 7 a.m.
Wir schreiben das Jahr 1952. 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Österreich nach wie vor in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. In Paris wird mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl die Vorläuferorganisation der EU gegründet. Im Pazifik testen die USA während des Koreakriegs die erste Wasserstoffbombe der Geschichte. Und in Großbritannien wird mit der De Havilland Comet das erste Düsenverkehrsflugzeug der Geschichte präsentiert. Außerdem besteigt in London eine gewisse Elizabeth Alexandra Mary aus dem Hause Windsor den britischen Thron und sitzt dort bis heute. Siebzig Jahre später finden aktuell in London die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum Queen Elizabeths II. Statt. Damit ist die inzwischen 96-Jährige so lange an der Macht wie keine andere britische Monarchin vor ihr. Die ehemalige Kurierredakteurin Anna-Maria Bauer begleitet in diesen Tagen die Feierlichkeiten in London für uns. Später werde ich mit ihr darüber sprechen, wie sie die Stimmung vor Ort wahrgenommen hat. Im Anschluss spreche ich mit unserem ständigen London-Korrespondenten Georg Salei über die Faszination der Briten für ihre Monarchen und die positive Stimmung auf der Insel, die vor allem dem arg in die Kritik geratenen Premierminister Boris Johnson gelegen kommen dürfte. Mein Name ist Johannes Ahrens und ich begrüße euch zu dieser royalen Folge des Kurier Daily. Am Donnerstag begannen die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin in London mit der militärischen Geburtstagsparade vor dem Buckingham Palace, genannt Trooping the Colour. Queen Elizabeth II. War am Anfang aber noch nicht zu sehen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme, die Monarchin ist immerhin bereits 96, nahm ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles an der Parade teil. Dann aber, früher als die meisten erwartet hatten, trat die Queen im Beisein ihrer Familie auf den Balkon. Für viele Briten ein bewegender Moment. Ebenso wie die medienwirksamen Faxen ihres Urenkels Louis, des vierjährigen Sohns von Prinz William und Herzogin Kate. Die Parade war aber nur der Auftakt eines viertägigen Fests zu Ehren der Queen, das am Samstag mit einem großen Konzert seinen Höhepunkt finden wird. Dort treten unter anderem Weltstars wie Elton John, Alicia Keys oder auch die Band Duran Duran auf. Für die Briten sind die Feierlichkeiten eine willkommene Abwechslung in Zeiten politischer Krisen und negativer Schlagzeilen rund um das Königshaus. Dazu später mehr. Zuerst spreche ich aber mit der ehemaligen Kurierredakteurin und mittlerweile freien Journalistin Anna-Maria Bauer, die die Feierlichkeiten in London für uns in diesen Tagen begleitet. Sie wird uns erzählen, wie sie die Trooping the Colour Parade am Donnerstag erlebt hat. Anna-Maria Bauer in London, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Anna, du warst ja gestern bei der Eröffnung der Feierlichkeiten in London live dabei. Kannst du uns kurz erzählen, wo und wie du diesen Tag verbracht hast?
Ja, gerne. Also ich bin so gegen 8 Uhr früh quasi auf die Straße gekommen und man hat schon gespürt, also die Stadt hat vibriert. Also es war eine aufgeregte Stimmung und alle die Menschen, Massen sind Richtung Zentrum geströmt, also schon Stunden bevor dann eigentlich die Parade begonnen hat. Also man war einfach aufgeregt, auch wenn man, finde ich, da gar nicht, auch wenn man vielleicht gar nicht aufgeregt sein wollte, aber irgendwie hat es einen mitgerissen. Und das Royal Fan dann noch mal mehr. Also ich war am Park und habe quasi mit den begeisterten Fans gesprochen, die sich bis ganz nach vorne gekämpft haben.
Genau, aber wirklich, genau. Also rund um die Parade warst du nicht, oder? Du warst im Stadtzentrum.
Naja, also ich war, es ist der Buckingham Palace, ist ja quasi im Zentrum und dann ist ein Park und ich war da an dem Park dran. Also ich war nicht in den ganz vordersten Reihen, weil, wie gesagt, da haben die Menschen gekämpft teilweise oder sich halt dann schon ganz, ganz, ganz früh angestellt. Das war da schon, das eine Tor zum Beispiel, das war da schon zu, als ich hingekommen bin, weil einfach der Andrang so riesig war.
Genau, du hast es angesprochen, einige Parks haben die Gates geschlossen, weil es eben so ein großer Andrang war. Glaubst du, haben die Behörden unterschätzt, wie viele Menschen wirklich dieser Parade beiwohnen wollen?
Ja, ich glaube schon, weil sie haben auch, es haben dann einige Menschen zu mir gemeint, sie finden schade, dass nicht mehr Screens sind, weil sie das dann gar nicht richtig verfolgen konnten und dann einfach wieder zurück oder nach Hause gegangen sind. Und ich glaube, dass halt die Engländer, also es war jetzt auch nach Corona, es war einfach so das erste richtig große Event und die Königin berührt einfach alle im Land. Also ich glaube auch, welche, die sonst mit der Monarchie nicht so viel am Hut haben, haben einfach sich gedacht, also vor allem 70 Jahre, das hat noch keine englische Monarchin oder kein Monarch erlebt und da wollte man einfach live dabei sein in der Stadt, in der das jetzt passiert.
Genau, also ein historisches Event. Du hast es schon gesagt, die Queen ist natürlich wahnsinnig beliebt im Land. Wie hast du denn die Stimmung einzelnen anderen Familienmitgliedern gegenüber wahrgenommen? Es gab ja viel Wirbel rund um die Missbrauchsaffäre des Prinz Andrew, der meines Wissens nach ja nicht anwesend war. Aber haben sich die Briten zum Beispiel mittlerweile mit Thronfolger Prinz Charles angefreundet? Der war ja auch lange eher nicht beliebt in der Öffentlichkeit.
Ja, es ist ganz lustig. Also wenn ich mich so umgehört habe, es ist so zwiegespalten. Die einen sagen, oder eigentlich ein großes, sie wünschen sich, dass es gleich zu William und Kate geht, weil sie irgendwie auch gern diesen neuen Wind haben und sie finden, die machen das super und die präsentieren sich gut und die haben gute Ideen. Dann haben wir auch gemeint, naja, William und Kate sollen jetzt ein bisschen Familienleben haben und der Charles soll jetzt einmal das weiterführen, also wenn das denn irgendwann mal dann vielleicht so kommt. Aber im Allgemeinen haben sie würdigen schon, also er hat ein großes Engagement für die Natur und die Umwelt und das schätzen sie ihm oder rechnen sie ihm hoch an. Aber sie halten ihm halt seine Themen mit den Prinzess Diana und dann Camilla. Also da sind schon noch immer Ressentiments da, die viele nicht ganz ablegen können.
Verstehe. Also die Beliebtheitswerte der Queen erreicht er nicht.
Das ist ganz klar, an die kommt niemand dran und das haben auch alle, also obwohl keine Sorge hat, dass die Monarchie endet, sie haben schon Sorge, wie es weitergeht, wenn die Queen immer nicht mehr da ist, weil sie das schon hält. Und sie hält auch das Land zusammen.
Verstehe.
Mit ihrer Art.
Du hast auch gestern einige Fotos geschickt, die wir auch auf kurier.at geteilt haben. Da war ein richtiges Fahnenmeer zu sehen in der ganzen Innenstadt. Wie ist dein Eindruck vor Ort vom Publikum denn? Also sind da viele Touristen dabei? Sind das vor allem patriotische Briten vom Land vielleicht? Oder ist das auch die Londoner Stadtbevölkerung? Wie war dein Eindruck?
Also ich glaube, es waren einfach alle da. Es waren Londoner da, die dann mit ihrem mit Picknick gekommen und vielleicht mit der Champagnerflasche und haben sich dann da in den Park gesetzt. Es waren welche, die von dem Westen des Landes oder eben auch von Schottland gekommen sind und natürlich Touristen. Und was ganz spannend war zu beobachten, also ich hatte das Gefühl, dass die Engländer, weil es halt doch für sie ein sehr besonderer Moment war, dem man auch Respekt zollen muss, und die haben sich sehr schön angezogen. Also die waren oft mit dem schönen Sommerkleid und vielleicht mit dem Anzug da. Viele natürlich auch eben mit Union Jack oder also rot-weiß-blauen Farben oder halt irgendwie kleinen Accessoires. Also die haben sich sehr fein gemacht und ich hatte das Gefühl, die Touristen waren doch, weil es halt für sie auch ein Sightseeing-Tag war, vielleicht ein bisschen legerer unterwegs.
Und zum Abschluss noch, was war für dich denn so der beste Moment bei diesem Trooping the Colour-Tag gestern?
Also das war ganz klar, als um 20 Minuten nach 12, also zum ersten Mal war es ja so, dass Prinz Charles den Salut entgegengenommen hat bei der Parade. Die Queen war erst angekündigt, eigentlich dann zum Balkon zum Winken dann später. Und dann
aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme.
Genau, aufgrund der Gesundheit. Normalerweise, früher hat sie das am Pferd ist entgegengenommen, dann später war das so eine Art Thron, auf dem sie gesessen ist. Und weil sie aber jetzt, also es gibt Mobilitätsprobleme und jetzt haben sie gesagt, also sie wollten das einfach erleichtern, das ging nicht mehr. Und dann, als eben Prinz Charles, nachdem er den Salut entgegengenommen hat, ging doch die Balkontür einfach schon früher, als alle erwartet haben, auf und dann ist sie rausgekommen. Das ist ganz allgemein, jetzt muss ich, kommen mir auch schon wieder die Tränen. Und das war so ein Moment, das war wirklich so ein kurzes Innehalten. Und alle, und dann ist halt so diese große Begeisterung ausgebrochen. Und alle hat diese Fahnen gewackelt und geschrien und waren begeistert. Es ist schon, also, es ist unglaublich, was für Sympathiewerte sie hat. Und auch, irgendwie hat man das Gefühl, alle waren so ein bisschen erleichtert, weil es einfach so ein großer Moment ist fürs Land, für sie und dass sie das geschafft hat, weil es war nicht leicht und es war das letzte Jahr besonders schwer für sie natürlich, weil sie ihren Mann Prinz Philipp verloren hat und ja, ich hatte das Gefühl, wir waren alle sehr, haben uns alle sehr für sie gefreut.
Ja, Wahnsinn, also für mich ist das hier fast unvorstellbar, aber es ist, du bist nicht die Einzige, die in London war und davon berichtet, dass da wirklich eine ganze Stadt aufgeatmet hat, als die Königin auf den Balkon gegangen ist. Ja, Anna, vielen lieben Dank für das Telefonat und deine Zeit und wir wünschen dir noch ein tolles Wochenende in London, wo ja morgen auch ein großes Konzert zu Ehren der Queen stattfinden wird.
Ja, genau. Also London ist noch weiter das ganze Land ist noch weiter in Partystimmung bis Sonntag. Wir haben ja 4 Tage langes Wochenende. Das ist ja ungewöhnlich in England, weil es gibt keine Feiertage fast. Genau, also hier wird weiter gefeiert. Ja, danke für die Einladung und liebe Grüße nach Österreich.
Wie Anna-Maria Bauer den Rest des Thronjubiläums in London erlebt, das könnt ihr in der kommenden Sonntagsausgabe des Kurier und auf kurier.at nachlesen. Über die Faszination der Briten für ihre Monarchen und was die neue positive Stimmung für die politische Krise rund um die Party-Affäre des Premierministers Boris Johnson bedeuten könnte, darüber spreche ich jetzt noch mit unserem ständigen London-Korrespondenten Georg Salay. Hallo Georg, liebe Grüße nach London.
Dankeschön, ich hoffe, es geht's gut.
Lieber Georg, Queen Elizabeth II. Regiert jetzt schon seit 70 Jahren offiziell das Vereinigte Königreich, so lange wie kein Monarch oder keine andere Monarchin vor ihr. Wie groß ist denn ihre Bedeutung für die jüngere Geschichte Großbritanniens?
Sie ist sehr bedeutend, weil sehr viele Leute in diesem Land nie eine andere Monarchin oder Monarchen gekannt haben. Also oft, wenn ich mit Leuten spreche, sagen die, ja, ich kenne ja nur Elisabeth und die ist so ein Vorbild. Kann da jemals danach wieder jemand kommen, der sozusagen so große Bedeutung, so viel Einfluss hat auf unser Land? Das heißt, sie ist so ein bisschen die personifizierte britische Attitude zu diversen Themen, wie zum Beispiel Disziplin oder die Idee, dass man auch Service, also seine Aufgaben erledigen muss, auch wenn es nicht immer lustig ist.
Und wenn man in diesen Tagen so sieht, wie groß dieses Thronjubiläum jetzt gefeiert wird in London und vor allem wie begeistert so viele Menschen daran teilnehmen, stellt sich mir hier in einer Demokratie unweigerlich die Frage, warum ist die Faszination der Briten für ihre eigenen Monarchen so groß? Also sind wirklich so viele Menschen auf der Insel begeisternde Monarchisten oder liegt das an den Persönlichkeiten?
Es ist so eine Mischung. Wenn ich in den letzten Tagen mit Leuten gesprochen habe, kam oft so der Fußballvergleich. Zum Beispiel, manche haben gesagt, ja, ich habe Freunde, die sind ganz große Monarchisten. Oder ich habe auch Freunde, die mögen die Monarchie überhaupt nicht. Die können König und Königin als Idee überhaupt nicht ausstehen. Das sind wenige. Aber eine ganz große Masse sagt, weißt du was, ich finde das super, dass wir ein Königshaus haben. Bringt auch viel Tourismus ein, Ansehen in der Welt. Aber ich denke sonst so im täglichen Leben oft nicht daran. Aber wenn ein Jubiläum vor der Tür steht oder dann stattfindet, dann ist das so ein bisschen wie die Fußball-WM. Ich denke sonst nie an Fußball, meine Freunde sind so vielleicht große Fans, aber wenn wir dann da in der ersten Runde auf den Rasen treten, dann bin ich dabei. Und da haben viele Leute mir gesagt, ja, normalerweise denke ich nicht so an die Queen, aber ich bin eigentlich schon stolz. Und jetzt, wo wir 4 Tage die Queen feiern, warum nicht? Da ziehe ich auch meinen Union-Check Pullover wieder mal an oder ich suche ein altes T-Shirt heraus oder ich bringe eine Fahne oder kaufe meinen Kindern auch irgendein kleines Königshütchen oder so. Und da kommt die Begeisterung dann wieder heraus. Deshalb, glaube ich, ist dieses Jubiläum sehr wichtig, um wieder diese Bindung an die Monarchie und an die Queen neu zu stärken.
Genau, du sprichst es an, denn obwohl das britische Königshaus eigentlich von Skandalen in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht verschont geblieben ist. Also ganz oben an der Spitze steht natürlich der tragische Tod von Prinzessin Diana und das Vor- und Nachspiel dessen. Oder eben auch im vergangenen Jahr der Missbrauchsskandal rund um Prinz Andrew. Aber langfristig hat man das Gefühl, leidet die Reputation des Königshauses darunter nicht. Oder ist es eben nur Queen Elizabeth II., die das so zusammenhält?
Es ist so, dass viele Leute schlechten Beispiele oft so als Ausrutscher sozusagen aus der zweiten oder dritten Garde sehen. Oft hört man so, naja, Andrew, ja, der war schon immer ein Bad Boy und der hatte schon immer Probleme, aber der sitzt ja nicht am Thron. Das heißt, oft sieht man da über diese Probleme damit hinweg, dass die Queen selbst Integrität hat und einen sehr, sehr starken Ruf in weiten Teilen des Landes. Und das hilft sehr oft, wenn die Leute über die Monarchie sprechen, sagen sie oft, naja, die Queen ist so ein guter Repräsentant des Landes, und da werden dann die Problemkinder sozusagen ausgeblendet.
Verstehe. Und wenn wir den Blick jetzt wieder vom Staatsoberhaupt zum Regierungschef wenden, Premierminister Boris Johnson wirkte ja nach wochenlangen Diskussionen und immer wieder neuen Enthüllungen rund um seine Party-Affäre, nämlich um Partys, die während des Lockdowns, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube im November 2020 in Regierungsgebäuden stattgefunden haben.
Unter anderem, ja.
Genau, und er wird jetzt eben auch von seinen eigenen Parteikollegen angezählt. Wie ist es mittlerweile um ihn bestellt? Was ist der aktuelle Stand der Dinge?
Also die Idee war, da gab es kürzlich ja diesen Untersuchungsbericht einer hohen Beamtin, Sue Gray, und nachdem der heraus war, war die Hoffnung von Johnsons Team, dass man diesen ganzen Skandal hinter sich lassen kann und dass er sagen kann, okay, ich habe sogar einmal Strafgeld von der Polizei in London aufgebürdet bekommen, aber darüber hinweg war es das jetzt und jetzt will ich wieder zurück an die Arbeit gehen. Und das Jubiläum der Queen hat sozusagen vom Timing her geholfen, weil da die Idee war, das kommt jetzt und damit kommt sozusagen der Schlussstrich unter die Partygate-Affäre. Das Problem war aber, dass die letzten Tage diverse weitere potenzielle Partygeschichten aufgekommen sind. Parteifreunde und Kollegen haben hinterfragt, ob Boris Johnson nicht doch schon so angezählt ist und angeschlagen ist im Volk, dass vielleicht die nächste Wahl nicht gewinnbar ist mit ihm als Premier. Und jetzt sieht es so aus, als wäre nach dieser Woche der Queen-Jubiläumsfeiern nächste Woche eine heiße Phase, wo es durchaus sein könnte, dass genug Misstrauensbriefe gegen ihn eingelangt sind in seiner Fraktion und damit vielleicht ein Misstrauensvotum droht. Heute hat aber zum Beispiel ein Parteigrande gewarnt und gesagt, halten wir doch noch ein bisschen damit zurück, machen wir das nicht sofort, warten wir noch bis Ende Juni, da gibt es nämlich zwei Nachwahlen und da ist die Hoffnung, dass die sozusagen klarer unterstreichen, wie stark Johnsons Ansehen gelitten hat und wie stark das seiner Tory-Partei schadet. Und wenn da zum Beispiel die Ergebnisse ganz schwach sind, dann könnten sozusagen die Kritiker in der Partei stärker auftreten und hoffen, dass sie vielleicht eine Mehrheit gegen ihn und seine Absetzung zusammenkratzen könnten. Ansonsten bezweifeln das viele doch noch.
Verstehe. Also es wird versucht, sich bis zu diesen Nachwahlen am Ende des Monats noch hinzuretten. Hast du das Gefühl, dass ihm dieses Queen-Jubiläum jetzt eben Luft verschafft? Oder du hast gesagt, nächste Woche droht eine heiße Phase. Also glaubst du, es ist nur eine kurze Atempause und dann bricht quasi der politische Diskurs wieder voll über ihn herein?
Ja, es war eine Atempause. Es gab im Vorfeld vor dem heutigen Dankgottesdienst für die Queen in der St. Paul's Cathedral in London die Idee, Johnson wird da auftreten und eine Lesung aus dem Neuen Testament geben und könnte da ein bisschen zeigen, dass er Staatsmann ist. Und als er aber da angekommen ist, wurde er ausgebuht von Leuten, die sozusagen als Schaulustige um die Kathedrale herum positioniert waren. Also waren das sozusagen schlechte Headlines, sogar an einem Tag, wo es eigentlich für ihn ruhig hätte sein sollen. Also er bleibt unter Druck und nächste Woche wird ganz spannend.
Verstehe. Und wenn Johnson jetzt wirklich weichen müsste, wer könnte ihm dann nachfolgen? Was ist da die Perspektive? Neuwahlen oder jemand aus der Tory-Partei?
Also normalerweise wird der Premier, wenn der abgesetzt wird, oder Parteichef, wenn der abgesetzt wird, dann einfach ersetzt durch die Person, die Mehrheit in der Parteifraktion erhält. Das größte Problem ist momentan für alle, die Johnson nicht mehr an der Spitze sehen wollen, dass es nur wenige wirklich starke Gegenkandidaten gibt. Liz Truss, die Außenministerin, gilt immer als jemand, der schon versucht, sich zu positionieren. Sie stellt sich immer ein bisschen so als die neue Maggie Thatcher dar. Aber dann Kritiker sagen oft, naja, die ist manchmal doch ein bisschen zu radikal. Wir wissen nicht, ob die wirklich eine Mehrheit bei einer Wahl zustande kriegen würde. Finanzminister Rishi Sunak war lange Zeit sozusagen als der integre, finanzstarke Mann für die Zukunft im Visier vieler Parteikollegen. Aber da gab es jetzt einige Skandale um seine Gattin und da haben manche Leute in letzter Zeit gefragt, ist dieser Mann vielleicht zu reich, um mit Durchschnittsbriten connecten zu können? Also es gibt da große Fragezeichen, ob es eine starke Alternative zu Boris Johnson schon gibt in der Partei.
Und dann gab es ja auch immer wieder Skandale und Enthüllungen rund um zum Beispiel den Alkoholkonsum im britischen Unterhaus. Also ist einfach die britische Politik skandalträchtiger als andere? Also hat sich da ein Lebensstil eingebürgert, der irgendwie dekadenter ist als in anderen Ländern? Oder ist es auch einfach wirklich die britische Presse, die hier den Finger in die Wunde drückt, regelmäßig sehr fest?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt anders als in anderen Ländern, aber es scheint so, als würden hier manchmal die Dinge zu weit aus den Strängen schlagen. Und die Boulevardpresse hier ist dann natürlich dann auch sehr laut und pointiert und das bringt natürlich diese Themen dann immer wieder in den Mittelpunkt der Kritik. Insofern, ich bin nicht sicher, ob es anders ist als in anderen Ländern, aber es ist auf jeden Fall so, dass es momentan immer wieder stark diskutiert wird und viele Experten sagen, vielleicht müsste der neue Premier jemand sein, der ganz anders als Johnson ist. Jemand, der nicht so sehr Showman und Entertainer ist, sondern jemand, der einfach etwas langweiliger, bisschen bürokratischer Fahrt, sagen wir so,
ist. Das Bild eines klassischen Politikers.
Um sozusagen die Integrität und einfach den Fokus auf Politik und weg von der Persönlichkeit und den Überschwänglichkeiten des politischen Lebens zu bringen.
Und hin zu den Inhalten. Ja, vielen Dank, lieber Georg, für deine Zeit und ganz liebe Grüße nach London.
Alles Liebe nach Wien.
Und unseren Rückblick auf das Feierwochenende von unserem London-Korrespondenten Georg Salay könnt ihr in der kommenden Dienstagsausgabe des Kurier nachlesen oder eben wie gewohnt auf kurier.at. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Produziert wurde dieser Podcast von Elias Nadmesnik. Für Ton und Schnitt ist heute Aaron Olsacher verantwortlich. Vielen Dank noch einmal an Anna-Maria Bauer und Georg Salay in London. Mein Name ist Johannes Ahrens, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.